drei Phasen bis zum Frieden. Nur was, wenn es nach Phase 1 schon stockt? Es lag viel Hoffnung in dem, was Israel und Hamas Mitte Januar vereinbart hatten. Unter anderem eine Waffenruhe, die langfristig sogar in einen echten Frieden im Gazastreifen münden sollte. Aber spätestens seit dem vergangenen Wochenende ist klar, die beiden Seiten sind sich nicht mehr einig, wie es nach Phase 1 weitergehen soll. Jan-Christoph Kitzler ist ARD-Korrespondent im Studio Tel Aviv und ordnet für uns ein, was in den letzten Tagen in Israel und Gaza passiert ist und inwiefern ein langfristiger Frieden wieder vom Tisch ist. Hallo Jan.
Hallo, Tag.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 4. März. Wir starten in diese Folge mit der Lage an den Grenzübergängen zum Gazastreifen.
Es sind jeden Tag so um die 600 Lkw-Ladungen reingebracht worden. Das heißt, die müssen dann abgefertigt und kontrolliert werden. Da waren ganz viele Lebensmittel dabei, aber auch natürlich andere Hilfsgüter, wie zum Beispiel medizinisches Material oder Ersatzteile für Pumpen. Und jetzt, in diesen Tagen, herrscht da tatsächlich Stille. Da wird nichts abgefertigt, da geht kein Lkw über die Grenze. Israel hat die Grenze nach Gaza dicht gemacht und hat gesagt, wir liefern jetzt erstmal keine weiteren humanitären Güter.
Israel has decided to stop letting goods and supplies into Gaza, something we've done for the past 42 days.
Und das führt natürlich dazu, dass aber sich jenseits der Grenze, also vor allem in Ägypten, Hilfsgüter stapeln, die darauf warten, reingebracht zu werden. Und dass es dann im Gazastreifen natürlich Hilfsorganisationen gibt, die darauf warten, diese Hilfsgüter in Empfang zu nehmen, dann irgendwann hoffentlich wieder und dann zu verteilen. Das ist ganz wichtig für die humanitäre Lage im Gazastreifen. Und gerade passiert da nichts. Deswegen ist es an den Grenzen selber total still.
Die humanitäre Situation war ja ohnehin schon prekär. Was heißt das jetzt, wenn da nichts mehr über die Grenze kommt?
Also ich mache mal ein Beispiel, was das Essen angeht. Es gibt im Gazastreifen jetzt in den letzten Wochen rund 25 Bäckereien im ganzen Gebiet, die haben funktioniert. Das heißt, die Produktion von Essen, die Verteilung und auch die Belieferung von den Grundnahrungsmitteln, die hat geklappt. Und das heißt, die haben wirklich viele, viele Brote für die Menschen in Gaza. Um die 2 Millionen sind das ja immer noch, die dort leben, produziert. Und das hat funktioniert. Aber das ist natürlich jetzt sofort wieder ein Mangel, der entsteht, wenn das Mehl nicht mehr über die Grenze kommt, wenn es auch keinen Sprit mehr gibt für die Generatoren, um die Bäckereien zu betreiben, wenn der Strom abgestellt wird möglicherweise, dann bricht das alles zusammen. Anderes großes Thema sind Zelte. Man hatte gedacht, man könne jetzt die Menschen in Gaza besser unterbringen in dieser Waffenruhe. Das hat nur zum Teil geklappt. Das heißt, viele Menschen leben dort. Man schätzt bis zu 80% in improvisierten Unterkünften. Das sind furchtbare Zustände. Es gibt auch immer wieder sozusagen Fluten dort, wenn es stark regnet. Die stehen dann völlig unter Wasser. Und diese Zelte, die auch dringend gebraucht werden, die kamen in der letzten Zeit zu wenig rein. Und die kommen jetzt, wo alles zum Erliegen gekommen ist, schon mal gar nicht rein.
Dabei gab es ja bis zum Wochenende schon ein kleines bisschen Hoffnung, dass sich die Lage im Gazastreifen verbessern könnte. Bis dahin gab es schließlich eine ausgehandelte Waffenruhe. Was hat die in den letzten Wochen bewirkt?
Insgesamt kann man sagen, dass die 6 Wochen der Waffenruhe eigentlich schon ein Erfolg waren. Das heißt, das, worauf man sich geeinigt hat, gemacht hat, das Wichtigste, sagen wir mal, nämlich die Freilassung von Geiseln, die verschleppt worden waren, die Freilassung von palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen und Lagern. Was nicht geklappt hat, ist, man wollte schon nach etwas über 2 Wochen, nach 16 Tagen, das war so vereinbart, anfangen mit Gesprächen über die zweite Phase. Und diese Gespräche, die sind nicht richtig in Gang gekommen. Da gab es viele Vorbehalte, auch von israelischer Seite. Die Hamas, die hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall nur weitermachen, wenn wir ganz sicher sind, dass die zweite Phase kommt. Die zweite Phase, das heißt dann eben dauerhafter Waffenstillstand, Rückzug der israelischen Truppen. Und das ist etwas, auf das sich Israel jetzt nicht einlassen will. Das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen. Da sollte eigentlich noch ein weiterer Rückzug beginnen aus dem ganz südlichen Streifen im Gazastreifen, nämlich dem sogenannten Philadelphia-Korridor an der Grenze zu Ägypten. Da sollten sich Israels Truppen nach und nach zurückziehen. Und inzwischen sagt die Regierung von Benjamin Netanyahu, nee, das machen wir nicht.
Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians. And this we cannot accept.
Und das behindert jetzt natürlich diese Verhandlungen über die zweite Phase. Deshalb ist alles zum Erliegen gekommen. Und gleichzeitig versucht Israel natürlich den Druck auf die Hamas hochzuhalten und sagt, also wenn ihr jetzt nicht weitere Geiseln freilasst und euch darauf einlässt, wenigstens diesen Status quo, den wir hatten, zu verlängern, dann drehen wir euch den Hahn ab, dann gibt es eben keine Lieferungen mehr und dann müsst ihr sehen, wo ihr bleibt. Das ist jetzt sozusagen die Taktik der Israelis und die Hamas besteht weiter darauf, dass man eben sagt, wir wollen auf jeden Fall einen dauerhaften Waffenstillstand und einen Rückzug der israelischen Truppen, sonst geht gar nichts und da hat man sich jetzt wirklich festgefahren, es geht gerade nicht weiter.
Dabei sollte es eben eigentlich jetzt schon in die zweite Phase dieses Abkommens gehen. An der Stelle ist es gut, wenn wir uns nochmal einen Überblick verschaffen. Was sollten diese Phasen 1 bis 3 ursprünglich alles umfassen?
Also erste Phase ist das, was wir jetzt hinter uns haben. 6 Wochen Waffenruhe, Austausch von einer festgelegten Zahl von Geiseln, also 33 Geiseln, die verschleppt worden waren am 7. Oktober und die Freilassung von rund 1.900, am Ende waren es so etwas über 1.700 palästinensischen Gefangenen. Mhm. Das war das, was vereinbart war. Dazu kam aber bei der Vereinbarung auch noch eben zum Beispiel die Lieferung von vielen Zelten, die Steigerung der humanitären Hilfslieferungen, also Nahrung. Auch das hat einigermaßen funktioniert, bei den Zelten nicht so ganz, bei der Nahrung schon. Und das ist gelaufen in Phase 1. Phase 2, das wäre dann eben ein dauerhafter Waffenstillstand, also nicht nur eine Feuerpause, sondern dass die Waffen eben dauerhaft schweigen, dass dann eben auch Israel sich ganz zurückzieht aus dem Gazastreifen. Vor allem das, und das ist vielen Menschen hier in Israel wichtig, dass die restlichen Geiseln freikommen. Das sind ja immer noch 59 insgesamt, davon wahrscheinlich 24 am Leben, die restlichen tot. Die sollen auch freikommen und weitere palästinensische Gefangene. Und vor allem in dieser zweiten Phase sollte dann gesprochen werden über die dritte Phase. Und das ist dann die ganz große Zukunft, nämlich: Wie wird der Gazastreifen wieder aufgebaut jemals? Wer soll das Gebiet künftig regieren? Was ist die künftige Ordnung? Man hat es noch nicht mal in Phase 2.
Wenn wir jetzt auf die letzten 6 Wochen nochmal schauen, auf die Phase 1, auf der dann ja alles weitere aufbaut, wie hat die sich denn auf das Leben von den Menschen sowohl im Gazastreifen als auch in Israel ausgewirkt?
Also das Ganze war brüchig, natürlich, ganz klar. Es ist in dieser Zeit auch nicht so, dass niemand in Gaza getötet worden wäre. Es gab vereinzelten Beschuss, da sind auch Dutzende Menschen im Gazastreifen gestorben. Aber im Wesentlichen war das für die Menschen dort in Gaza erstmal eine große Erleichterung. Wir konnten zurück in den Norden, der auch flächendeckend zerstört ist. Da sind rund 600.000 Menschen hingegangen, was vorher nicht möglich war. Die Menschen haben zum ersten Mal das Gefühl gehabt, es gibt in Gaza sichere Orte, weil eben die ständigen Angriffe aufhören. Die Menschen in Israel haben das Gefühl gehabt, ja, wir schaffen es jetzt, dass wir Geiseln freikommen aus dem Gazastreifen. Das waren hier natürlich furchtbare Szenen, als die 8 Leichen übergeben wurden. Aber vorher hatte man eben tatsächlich 25 Lebende und dann nochmal 5 Gastarbeiter, also insgesamt 30 lebende Menschen aus dem Gazastreifen rausbekommen. Das hat hier viele Menschen tatsächlich auch euphorisiert und gesagt, ja, das ist ein guter Weg, da müssen wir weitermachen. Mhm. Im Wesentlichen hat man sich auch daran gehalten, dass das alles so nach den vereinbarten Abläufen läuft. Und das ist dann eigentlich schon ein Erfolg, der ja viele Menschen hat auch glauben lassen, es könnte auch weitergehen. Wir können auch die restlichen Geiseln frei bekommen und wir können tatsächlich dafür sorgen, dass dauerhaft die Waffen schweigen in Gaza. Inzwischen ist man sich da nicht mehr so sicher. Dann kamen Geiseln frei. Da hatten ganz viele Israelis eine Assoziation, die für uns Deutsche erstmal so ein bisschen ein Schock ist. Die haben gesagt, die sehen ja aus wie Auschwitz. Also die waren ganz abgemagert. Die sahen aus, als ob sie aus dem KZ gekommen sind. Das ist etwas, das muss man verstehen. Für jemanden aus Deutschland, wo man sagt, wir können nichts mit dem Holocaust vergleichen, ist das furchtbar, sowas zu sagen. Auf der anderen Seite ist das hier etwas, was Israelis getriggert hat. In vielen Familien gibt es hier Holocaust-Angehörige, Überlebende. Mhm. Und das war die Assoziation, die viele hatten. Und das war natürlich etwas, was dann viele Menschen hier wirklich fassungslos gemacht hat. Und wenn man dann rüberguckt auf die andere Seite, auf die palästinensische Seite, dann gibt es da natürlich auch die Vorher-Nachher-Bilder. Also da gibt es auch Bilder, die veröffentlicht wurden in sozialen Medien auf der palästinensischen Seite, wo Menschen gezeigt werden, bevor sie ins Gefängnis kamen und danach. Und die auch offenbar in keinem guten Zustand sind. Darunter sind Dutzende zu ganz langen Haftstrafen Verurteilte, auch Terroristen sind dabei. Aber da sind Hunderte dabei, bei denen man gar nicht weiß, was gegen die vorliegt. Ich konnte auch mit einem sprechen und auch über Folter. Und der hat gesagt, das kann man natürlich nicht überprüfen, aber dass er nicht gegen Israel gekämpft hat. Er hat gesagt, er wurde geschlagen, Zigaretten wurden auf ihm ausgedrückt, kochend heißes Wasser wurde ihm über den Nacken geschüttet. Dann wurde er kurz vor der Freilassung dann 18 Stunden im Bus festgehalten, ohne was zu essen, ohne was zu trinken. und immer wieder von einem Häftlingslager ins nächste gebracht und tatsächlich da auch immer wieder geschlagen. Der hat erzählt tatsächlich auch von Verletzungen, die er hatte, gebrochene Rippen. Er hat eine Augenoperation haben müssen, 16 Stiche, hat er gesagt. Er kann nicht mehr richtig sehen, nur noch 1,5 Meter weit. Das ist das, was er uns berichtet hat. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn am Telefon gesprochen, ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Aber es gibt Berichte auch von Ärzten, die solche Freigelassenen untersucht haben, die auch von solchen Verletzungen berichten. Und es gibt auch Bilder, wo man tatsächlich auch Amputationen sieht, die wahrscheinlich von zu engen Fesseln ausgelöst wurden. Also auch diese Häftlinge aus israelischen Gefängnissen und Lagern waren zum Teil in keinem sehr guten Zustand.
Wie reibungslos lief denn dieser Austausch der Geiseln und Gefangenen jeweils insgesamt ab? Es gab ja auch immer wieder Probleme. Ein jüngstes Beispiel war ganz prominent, dass der Familie Bibas, bei dem der falsche Leichnam übergeben wurde. Was ist da schiefgegangen?
Das Video zeigt den Moment der Entführung am 7. Oktober. Die Mutter Shiri hält das kleine Baby Kfir und dessen vierjährigen Bruder Ariel in eine Decke gewickelt. Niemand werde ihr etwas tun, sagt ein Terrorist. Sie hat Kinder, sagt ein anderer. Seither gibt es kein Lebenszeichen der Familie Bibas, der beiden Kinder, der beiden Eltern.
Also dieser ganze Fall der Familie Bibas, der hat hier ganz Israel natürlich aufgewühlt, weil die Bilder hingen hier überall und da haben ganz viele Menschen Anteil genommen.
Dutzende orangefarbene Luftballone steigen in die Luft. Die Farbe ist bewusst gewählt. Es ist die Haarfarbe von Kfir Bibas. Das jüngste Kind in der Hand der Hamas. Der kleine Rotschopf ist in ganz Israel zum Symbol der Brutalität der Hamas geworden.
Als dann die ersten Geiseln freikamen, das war ja schon Ende November 23, da gab es ja schon mal einen Geiseldeal. Und als die nicht dabei waren, da haben sich schon viele gedacht, ja, vielleicht leben die nicht mehr. Und die Hamas hatte vorher auch gesagt, die sind bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Und dann kann man natürlich sagen, das war damals Kriegspropaganda und psychologische Kriegführung, um auch den Druck zu erhöhen. Das ist etwas, was die Hamas immer wieder macht, dass sie auch Videos veröffentlicht und auch Informationen rausgibt, die die Stimmung hier beeinflussen sollen und Druck auf die israelische Regierung erhöhen sollen. Das ist ganz klar ein Spiel. Aber eben mit dem Leben dieser Menschen. Und als dann der Vater freigelassen wurde, da haben dann viele gedacht, naja, die Mutter und die Kinder, die leben vielleicht nicht mehr. Und dann eben kam jetzt gerade erst vor kurzem, relativ am Ende, als die Leichen übergeben wurden, waren eben zwei Kinderleichen dabei. Und die Leiche von einer Frau. Und die werden dann hier immer forensisch untersucht in einem Institut. Und Israel hat relativ schnell gemeldet, die Frauenleiche ist nicht die richtige.
Die Leichen der von der Hamas entführten Shiri Bibas und ihren beiden Söhnen sollten nach einer Übergabe gestern eigentlich in Israel sein. Laut DNA-Untersuchungen sind es zwar die beiden Brüder, ihre Mutter ist demnach jedoch nicht unter den Leichen. Israel spricht von einem schweren Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung. Die Terrororganisation Hamas erklärte, einen möglichen Fehler bei der Übergabe prüfen zu wollen.
Die Todesursache, da steht Aussage gegen Aussage. Also die Hamas sagt, dass das bei einem Luftangriff passiert ist. Israel sagt, die Forensik hat ergeben, dass sie brutal ermordet wurden, wahrscheinlich erwürgt. Ich kann es nicht überprüfen, aber natürlich glaube ich der Hamas, oder bin ich geneigt, der Hamas weniger zu glauben. Und das ist insgesamt eine furchtbare Geschichte. Als die Beerdigung war vor ein paar Tagen, da waren hier wirklich Tausende, Zehntausende Menschen an der Straße und haben diesen Autokorso mit den Särgen und den Familienangehörigen begleitet. Und haben da Anteil genommen, haben die Rede verfolgt, in der der Vater, der ja auch gerade erst freigekommen war aus dem Gazastreifen, eigentlich eine große Liebeserklärung an seine beiden Kinder und seine Frau abgegeben hat. Das war furchtbar traurig und das hat hier viele Menschen natürlich sehr, sehr mitgenommen. Und auf der anderen Seite muss man sagen natürlich auch, dass Israels Regierung mit den Bildern dieser Familie, weil sie eben die jüngsten Geiseln waren, die Kleinen, und weil das eben so ein Sinnbild ist für den furchtbaren Terror des 7. Oktober, auch Stimmung erzeugen. Es gibt eine große Kampagne auf 1000 Videoleinwänden in den USA, auch in Europa, auch in Berlin, wo die Regierung dafür gesorgt hat, dass diese Bilder gezeigt werden, dass die Stimmung eben gegen die Hamas, die Erinnerung an den 7. Oktober und die Stimmung für Israel beeinflusst wird. Das heißt, es ist eine Kampagne, die mit dieser Familie betrieben wird. Es gab tatsächlich auch Anteile der Familie, Verwandte, die sich versucht haben, dagegen zu wehren. Also Benjamin Netanyahu ist öffentlich aufgetreten und hat Fotos der Familie hochgehalten. Und das haben sich Angehörige dieser Familie verbeten. Da geht es dann am Ende immer darum, aus israelischer Sicht, diesen Krieg im Gazastreifen und die furchtbare Zerstörung dort irgendwie zu rechtfertigen. Obwohl natürlich Menschenrechtsorganisationen, auch die Vereinten Nationen, sagen, dass dieser Krieg schon längst die Phase der Selbstverteidigung lange hinter sich gelassen hat.
Also kann man sagen, beide Seiten versuchen, starke Bilder zu erschaffen und dann eben auch auszusenden, um die eigenen Ziele zu legitimieren?
Ganz genau. Und man muss da gar nicht so sehr sagen, dass Israel da, das könnte man vielleicht meinen, mächtiger ist. Die haben natürlich auch viel Kampagne und Organisation in den sozialen Medien. Da wird viel in alle möglichen Timelines auch von mir und von anderen gespült natürlich, wo man das ständig den ganzen Tag sieht. Aber die Hamas kann das eben auch ganz gut. Also das hat man gesehen bei der Übergabe der Geiseln. Das war immer inszeniert. Da gab es immer frische, neue Plakate, wo man sich fragt, wo haben die das nach 16 Monaten Krieg gedruckt? Diese neuen Plakate mit neuen Botschaften gegen Israel, wo dann sozusagen Israel vorgehalten wird, ihr habt die Geiseln auf dem Gewissen, ihr seid schuld an diesem Krieg und ihr seid die Besatzungsmacht, wo die Hamas das Ganze auch versucht, als Sieg zu verkaufen, dass man diese Waffenruhe erreicht hat und wo natürlich vom 7. Oktober keine Rede ist. Aber beide Seiten arbeiten da mit starken Bildern und wollen Stimmungen verstärken. Und je nachdem, in welcher Bubble man ist und auf welcher Seite man steht, ist man dann empfänglich für diese Stimmung.
Also beide Seiten setzen auf die Macht der Bilder, um ihre Sicht auf die Dinge zu transportieren. Und das, was damit erzählt wird, das geht sehr weit auseinander. Auch nach dieser ersten Phase, nach diesen 6 Wochen. Wie stehen denn jetzt die Chancen dafür, dass auf die Phase 1 der Waffenruhe jetzt Phase 2 folgt? Zur Erinnerung, da sollten die verbliebenen Geiseln freigelassen werden. Es sollte auf der anderen Seite auch ein Rückzug aus dem Gazastreifen erfolgen und dann eben auch ein dauerhafter Waffenstillstand, also de facto ein Ende des Krieges. Wie stehen da die Chancen?
Also die Hamas, die versucht sich stark zu zeigen. Die versucht jetzt auch Botschaften rauszusenden und sagt, also alles, was jetzt nicht hier eine Verhandlung ist über einen Rückzug der Israelis, über ein definitives Ende des Krieges, das machen wir gar nicht mit. Und es gibt aber dann natürlich auch in Israel hier viele Menschen, die auf die Straße gehen und die letzten Tage auch hier mit den Beerdigungen verbracht haben, der Geiseln, die tot rausgekommen sind aus dem Gazastreifen. Und die sagen, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die restlichen Geiseln, dass die alle rauskommen. Denn das ist wichtig, auch die Toten rauszubekommen. Das haben uns auch immer wieder Leute gesagt, dass man einen Abschluss finden kann als Familie, dass man der Trauer einen Ort geben kann, dass man auch Gewissheit hat, was mit einer verschleppten Person passiert ist. Und deswegen wollen hier viele Leute in Israel, die auf die Straße gehen, auch, dass das Ganze weitergeht.
I'm here to demand our government to continue the negotiation and continue for the second phase of the hostage deal. And to bring all of the hostages back home now.
Aber wenn man sich dann im Regierungslager umschaut von Benjamin Netanyahu, dann muss der tatsächlich darum fürchten, dass seine Koalition zerbricht, wenn er den Krieg nicht wieder hochfährt. Denn die sagen, solange die Hamas nicht zerschlagen ist, solange ist unser Kriegsziel nicht erreicht, wir müssen weitermachen. Da gibt es Leute, die haben auch noch weitergehende Pläne mit dem Gazastreifen. Die sprechen offen von ethnischer Säuberung und Vertreibung der Palästinenser dort. Die sind eben noch mal ganz anders drauf und denen ist das Schicksal der Geiseln nicht besonders wichtig, muss man mal sagen. Und die sind aber hier gerade an der Regierung. Israel wird von einer rechtsextremen Regierung regiert unter Benjamin Netanyahu. Und wenn der an der Macht bleiben will mit dieser Koalition, dann kann er sich nicht auf einen dauerhaften Waffenstillstand einlassen in Gaza. Denn dann zerbricht diese Koalition, dann ist auch seine politische Karriere zu Ende. Und wir haben in den letzten Monaten und Jahren eigentlich die Erfahrung gemacht, dass er seinem eigenen politischen Schicksal sehr, sehr viel unterordnet. Selbst dieses furchtbare Leiden in Gaza und das furchtbare Leiden der Geiseln.
Also ist deiner Einschätzung nach Netanyahu sein eigener Machterhalt wichtiger als das Kriegsende?
Also es scheint fast so, ja. Ich glaube, Netanyahu ist ein Politiker, der sich gerne immer erst im letzten Moment entscheidet. Der gerne sozusagen einen Zustand so lange wie möglich ausdehnt. Und ich glaube, so würde er es jetzt auch gerne machen. Er würde jetzt gerne am liebsten das Ganze verlängern, vielleicht mit ein bisschen Druck auf die Hamas noch weitere Geiseln frei bekommen, um dann auch die Stimmung eben wieder für ihn hochgehen zu lassen. Aber im Prinzip, dass man darauf setzt, dass es so weitergeht und vor allem keine definitive Entscheidung treffen muss. Denn er muss natürlich dann auch irgendwann mal sagen, was stellt er sich denn vor, Netanyahu, als Zukunft für den Gazastreifen? Nur ein Gebiet flächendeckend zu zerstören, ist noch keine Zukunftsperspektive. Da wohnen 2 Millionen Menschen. Die kann man zwar vertreiben, aber natürlich brauchen die Menschen vor allem erstmal eine Perspektive. Und die brauchen auch eine politische Perspektive. Wer regiert die eigentlich? Da sagt Netanyahu vor allem immer, was er nicht will. Keine Hamas, keine palästinensische Autonomiebehörde. Also das ist die andere von der Fatah, der anderen großen Partei, getriebene Regierung des Westjordanlandes. Die sollen auch nicht im Gazastreifen übernehmen. Also er sagt vor allem, was er nicht will und zeigt keine Perspektiven auf. Und das ist, glaube ich, etwas, was er so lange wie möglich weitertreiben will. Und deswegen wäre ihm am liebsten, dass diese Phase 1 einfach weitergeht.
Aber eigentlich hätten ja die Vorbereitungen für die Phase 2 des Abkommens schon längst laufen sollen. Das ist nicht passiert. Du vermutest, Netanyahu und seine Regierung haben daran zeitnah auch wenig Interesse. Wie ist das bei der Hamas?
Also ich glaube, dass die Hamas natürlich gerne eine Phase 2 hätte, das muss man so sagen. Die wollen natürlich, dass die Waffen schweigen. Die wollen natürlich vor allem auch politisch und militärisch überleben im Gazastreifen. Das wäre für die ein ganz großer Erfolg. Und das ist gleichzeitig aber natürlich etwas, das sagt ja nicht nur Israel, das sagen auch Deutschland und andere Staaten. Die Zukunft des Gazastreifens kann man sich eigentlich nur ohne eine Hamas vorstellen. Die Hamas, die Israel so krass überfallen hat, mit so vielen Toten und für so viel Leid gesorgt hat, darf im Gazastreifen keine Rolle mehr spielen. Und da ist halt die Frage, ja, wie geht das? Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man anfängt darüber zu reden, ja, was ist denn eigentlich die Alternative zu Hamas? Was ist das alternative Angebot auch für junge Menschen in Gaza? Das ist eine Bevölkerung, die Hälfte der Leute sind unter 18. Und die brauchen natürlich auch eine Perspektive. Was wird aus meinem Leben, die über ich werde hier zum Märtyrer und ich kämpfe gegen Israel und bin auch bereit, in den Tod zu gehen, hinausgeht, sondern die auch irgendwie denen eine Entwicklungsmöglichkeit verspricht. Davon ist bisher überhaupt keine Rede und das müsste verhandelt werden, damit man da in Gaza weiterkommt.
Benjamin Netanyahu hat ja einen ganz engen Verbündeten im US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Der ist zuletzt aufgefallen mit der Idee, Gaza in eine Art Luxus-Badeparadies zu verwandeln, eine Riviera des Nahen Ostens. Er hat dazu auch ein passendes KI-Video gepostet mit Badestränden und Palmen im Gazastreifen. Welche Folgen haben diese Äußerungen und Pläne aus den USA im Nahen Osten? Wie war dann die Reaktion?
Diese Pläne, die sind natürlich völlig irre, weil sie einhergehen, und das hat ja Trump auch offen gesagt, mit einer und zwar dauerhaften Vertreibung der Bevölkerung aus dem Gazastreifen. Das ist ethnische Säuberung, muss man so klar sagen. Das ist das, was Trumps Pläne vorsehen. Er verbrämt das so ein bisschen so wie so ein Immobilienunternehmer und sagt, das ist alles ein Abbruchgebiet. Da müssen erstmal alle raus, damit wir da den Schutt beseitigen können, dann bauen wir es wieder auf.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site.
Und wenn man ihn fragt, naja, wann sollen die wieder zurück, die Leute, dann meint er, nee, das ist auf Dauer. Und hier in Israel hat die Regierung gejubelt. Die haben gesagt, ja, dann machen wir uns mal möglichst schnell an die Umsetzungspläne. Das ist eine super Idee. Aber das hat natürlich für ganz, ganz große Verstörung und Panik in der arabischen Welt gesorgt. Denn die müssten natürlich dann mit den palästinensischen Flüchtlingen leben. Da war die Rede von, dass Ägypten, Jordanien die Menschen aufnehmen sollen. Und arabische Staaten, da ist ja immer das Thema der Solidarität mit den Palästinensern wichtig in der Bevölkerung. Wenn Länder, Regierungen an der Macht bleiben wollen, dann müssen sie sich irgendwie solidarisch zeigen, auch mit der palästinensischen Sache. Mhm. Und es ist undenkbar, dass arabische Staaten diesem Plan zustimmen. Und deswegen, so furchtbar dieser Plan ist, hat er doch eine gewisse Bewegung gebracht, indem jetzt arabische Staaten sich zusammensetzen und einen Gegenplan machen und sagen, wir machen einen anderen Vorschlag, der dem Gazastreifen eine andere Zukunft verspricht, bei der auch die Palästinenser vorkommen.
In Kairo trifft sich heute die Arabische Liga zu einem Sondergipfel, um darüber zu beraten, wie es weitergehen soll. Ist das nicht viel ausschlaggebender als Trumps Visionen von einer Riviera?
Also jedenfalls ist das wichtig, dass sich arabische Staaten da zusammenraufen. Da kann man schon sagen, dass die bisher zwar immer ja rhetorisch oft sehr auf der Seite der Palästinenser standen, aber wenn man dann mal geguckt hat, was machen die eigentlich, dann ist da immer sehr wenig gekommen. Jetzt gibt's immerhin mal einen konkreten Plan für den Wiederaufbau, auch mit Zeitplan und mit Geld hinterlegt, was man da braucht, wer das Geld zusammenbringt. Vor allem eben wichtig, die Palästinenser bleiben in Gaza und sind auch Teil dieses Wiederaufbaus und sollen da auch leben bleiben auf ihrem Land. Und das Zweite ist dann natürlich auch, sind auch Überlegungen, wie geht's weiter im Gazastreifen politisch? Und da gibt's einen Vorschlag, den Ägypten gemacht hat. Die haben gesagt, naja, wie wär's denn, wenn wir so eine Art technische Regierung dort einrichten, die vor allem von Fachleuten, die sich mit Wiederaufbau, mit Verwaltung auskennen, bestückt ist, wo dann die Parteien, die Hamas, aber vor allem die Fatah auch im Hintergrund sind, aber keine wirkliche Macht haben dabei. Also eine Regierung, die sich vor allem erstmal um die Fragen kümmert, die dort geregelt werden müssen. Und das ist der Vorschlag, den die Ägypter gemacht haben. Den findet Israel bisher inakzeptabel. Mal sehen, und daran wird es am Ende wieder hängen, was die USA dazu sagen. Es kommt jetzt eben auch Steve Witkoff hier in die Region. Das ist der neue Nahostbeauftragte des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der dann eben Grüße aus Washington mitbringt wahrscheinlich und vor allem aber auch sagt, wie sich die USA zu sowas stellen würden. Das ist zurzeit völlig unklar. Da hört man eben auch ganz unterschiedliche Signale. In Israel ist man geneigt, sehr euphorisch zu sagen, wir haben die volle Unterstützung von Donald Trump. Aber auf der anderen Seite hört man eben auch, dass Donald Trump den Krieg in Gaza eigentlich auch beenden will und dass er auch dafür bereit ist, eben einen Deal abzuschließen und sei es mit den arabischen Staaten.
Wie schätzt du es denn ein? Wie hoch siehst du die Chancen, dass dieser begonnene Prozess mit einer Phase 2 fortgesetzt wird?
Also beide Seiten haben ja in der letzten Zeit immer wieder auch dann mal Flexibilität gezeigt und haben gezeigt, okay, immer wieder auch mal ein Zeichen gesetzt. Eigentlich wollen wir, dass der Krieg nicht wieder hochgefahren wird. Also indem die Hamas zum Beispiel mehr Geiseln freigelassen hat als eigentlich geplant, indem Israel auch sich dann tatsächlich dann zurückgezogen hat, nachdem es erst gedroht hat, das nicht zu tun. Jetzt ist die Frage, gibt es wieder solche Zeichen? Zum Beispiel, indem man sagt, Hilfslieferungen kommen wieder rein nach Gaza. Das wäre ein Zeichen schon mal, wir sind weiterhin daran interessiert, nicht nur Druck zu machen, sondern auch was anzubieten. Das wird man jetzt in den nächsten Tagen sehen, glaube ich schon, ob das passiert. Und dann ist die Frage, wie nennt man das Ganze dann? Ist das Phase 2 oder ist das Phase 1a? Und was ist dabei zu holen? Israel will natürlich möglichst viele Geiseln rausholen. Die Hamas will möglichst lange noch am Leben bleiben. Und ich glaube, dass die Regierung von Netanyahu möglichst spät eine Entscheidung treffen möchte, was tatsächlich aus dem Gazastreifen wird. Das möchte man so lange wie möglich hinauszögern. Und sei es auch am Ende um den Preis, dass der Krieg wieder zum Teil hochgefahren wird. Das ist auch ein Szenario, was passieren kann. Aber ich glaube, jetzt in den nächsten Tagen, hoffentlich sogar Wochen, droht das erstmal nicht.
Also das heißt, eine Phase 2 ist erstmal nicht in Sicht, aber vielleicht auch nicht unbedingt, dass die komplette Planung für einen Frieden zusammenbricht.
Genau, ich glaube schon, dass das am Ende, auch wenn man das hört, was aus den arabischen Staaten kommt, was Donald Trump sagt, dass nämlich ja er auch dafür ist, wenn man zwischen den Zeilen liest, dass der Krieg in Gaza endet, dass das schon dafür spricht, dass es irgendwie eine Art von Wiederaufbauplan am Ende geben muss. Dazu müssen halt beide Seiten schon auch dann über ihren Schatten springen. Die Hamas muss sagen, wir ziehen uns zurück aus dem Gazastreifen. Israel fordert ja zum Beispiel auch, dass Hamas-Führer ins Exil gehen. Auch das ist denkbar. Und Israel muss sich darauf einlassen und sagen, es werden Palästinenser auch in Zukunft im Gazastreifen leben. Und diese Menschen brauchen irgendwie auch ein würdiges Leben und eine Perspektive.
Jan, vielen Dank dir.
Ja, danke dir. Bis bald. Tschüss.
Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv hält euch natürlich immer wieder über die aktuellen Entwicklungen im Gazastreifen auf dem Laufenden auf tagesschau.de. Den Link findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes.
Autoren dieser Folge sind Lisa Henschel und Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Nadja Mitzkat und Jasmin Brock. Produktion Jan Stahlmann, Marie-Noel Zwieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder, dann schauen wir in Skigebiete von Bayern und Österreich. Von denen könnte es nämlich in ein paar Jahren nur noch wenige geben. Und am Schluss noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr euch morgens schnell informieren wollt, 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Da geht es darum, was die aktuellen Nachrichten mit unserem persönlichen Alltag zu tun haben. Wie funktionieren Handyblitzer? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob die wirklich krank sind? Oder was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link nochmal in unseren Shownotes.